So, auch von mir einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Marc und ich freue mich wirklich heute mal wieder hier predigen zu dürfen. War das gerade ein Applaus? Vielen Dank, sehr cool. Hatte ich auch noch nicht. Ah doch, stimmt, einmal hatten wir es schon, aber egal. Ich möchte kurz beten, bevor ich anfange. Oh, jetzt habe ich viel Bass. Vater, Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Morgen, in den wir so wunderbar hineinstarten konnten in dieser Gemeinschaft. Gemeinsam dir Lieder zu singen, dir Lob zu geben, dir Ehre zu geben, Herr, weil du würdig bist. Weil du allein würdig bist, Vater, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns in deiner Herrlichkeit, in deiner Schönheit, in deiner Größe heute Morgen begegnest, dass du zu uns redest durch dein Wort, Herr, dass du mich benutzt, Herr, nicht um meine Gedanken und meine Worte weiterzugeben, Herr, sondern deine, Gott. Ich bitte dich, ja, nimm du alles weg, was nicht von dir ist, Herr, bewahr mich davor, Dinge zu sagen, die du nicht gemeint hast, Gott, und ja, so sprich zu jedem Einzelnen von uns heute Morgen und lass uns gemeinsam auf das hören, was du uns zu sagen hast an diesem Sonntag. Amen. Wir sind ja momentan in keiner bestimmten Predigtreihe, sondern haben momentan so ein bisschen alleinstehende Predigten. Und ich fand es dann gar nicht so einfach, mir da was auszusuchen oder was zu überlegen, weil es gibt so viele gute Stellen in der Bibel. Aber es war dann im Endeffekt doch ein Thema, das mich einfach in den letzten Wochen zunehmend selbst beschäftigt hat. Und das, wie ich drauf kam oder wie das überhaupt angefangen hat, mich zu beschäftigen, das lag, Moment, muss noch einschalten, hiermit zusammen. Mit dieser Kinderlieder-CD. Die uns kennen, wissen, dass Chrissy und ich, meine Frau und ich, dass wir zwei kleine Jungs haben, 3 und 1. Und da hört man dann öfter mal auch so solche CDs. Manchmal auch schon um 6 Uhr morgens, bevor man frühstückt und auch mehrfach hintereinander und so. Und das ist eine CD, der Titel erklärt sich selbst, Bibelverse singend lernen. Und das sind tatsächlich immer nur einzelne Verse, die einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder gesungen werden, die extra als Ohrwurm, damit sie sehr einprägsam sind, gesungen werden. Und das, um das es heute geht, das spiele ich euch jetzt mal kurz vor. Klick. Wenn es denn klappt. Oh, das wollen wir nicht. Ich habe mir sagen lassen, vorhin hätte es geklappt. Der Text ist nicht so schwer, den kriege ich hin, aber Melodien sind nicht so meine Stärke, muss ich zugeben. Schau. Oh. Ihr könnt auch mitsingen, wenn ihr den Text dann drin habt. Sehr gut. Mit gutem. Jetzt müsst ihr es können. Auf, jetzt alle. Bösen überwinden, dich nicht. Lass dich nicht. Bösen überwinden, überwinde das Böse. Überwinde das Böse, überwinde das Böse mit Gutem. Ich glaube, jetzt können wir es so langsam ausfaden. Ich glaube, alle haben den Text jetzt im Ohr. Und ihr bist gerade erst reingekommen, also ich leihe dir die CD aus, kein Thema. Was das Coole darin ist, dass durch diese einfache Strophe und durch diese einfache Melodie, die vielleicht auch so ein bisschen auf lustig ist für uns Erwachsene, weil es eben für Kinder gemacht ist, doch, oh, das ist super. Meine Frau war schnell zu Hause, weil ich mein Buch zu Hause vergessen habe, das ich unbedingt brauche. Vielen Dank, kleinen Applaus für meine Frau. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass dieses Lied wie so ein Ohrwurm ist. Und es ist cool, weil es ist ein Bibelvers, es ist eine Wahrheit, die wir glauben und die, an die wir uns durch so ein Ohrwurm, meistens sind Ohrwürme irgendwas, also sagen wir, ich habe schon wieder so einen Ohrwurm, total nervig. Aber mir ging es eben mit diesem Vers, mit Römer 12, 21 so, dass ich das, wenn ich auf dem Fahrrad zur Arbeit gefahren bin, jeden Tag kam das in meinen Kopf. Jeden Tag habe ich gehört, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Und das ist was, was sich dann festgesetzt hat, was ich nicht nur gehört habe, wo ich nicht nur dann drüber nachgedacht habe, sondern was Gott echt benutzt hat, um mich zu verändern, um mir Dinge aufzuzeigen in meinem Leben, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Ja, man denkt so, ja, lass dich nicht vom Bösen überwinden, mache ich ja eigentlich nicht, ich bin ja ganz gut drauf. Aber ich glaube, manchmal kann Gott solche Dinge doch verwenden, um unsere Scheuklappen ein bisschen wegzunehmen und doch mal so einen reflektierten Blick auf uns selbst zu bekommen. Also worum es heute geht, Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Und ihr wisst ja, zu jeder guten HDH-Predigt gehören 3 Punkte. Deshalb habe ich auch 3 Punkte, wobei das ein bisschen gemauschelt ist, weil eigentlich sind es nur 2, aber ich habe es mal auf 3 gestreckt. Also wir werden die ersten beiden Punkte, was ist das Böse, was ist das Gute in dieser Stelle, zusammen betrachten und auch nur relativ kurz drüber sprechen. Und unser Hauptpunkt wird sein, wie überwinde ich das Böse mit Guten, dieser dritte Punkt. Also eigentlich ist es sogar nur ein Punkt heute, aber machen wir mal 3 draus. Diese ersten beiden Fragen möchte ich mit euch sozusagen aus dem Kontext dieser Bibelstelle beantworten. Und zwar in den Versen 9 bis 20 hat Paulus eine ganze Liste, wie wir als Christen uns verhalten sollen, welches Gute wir tun sollen und auch welche bösen Dinge wir nicht tun sollen, von denen wir uns nicht überwinden lassen sollen. Ja, bevor wir uns das anschauen, und ich habe da so eine Aufstellung gemacht, die wir jetzt gleich sehen, als grundlegende Definition, die, glaube ich, über all diesen Punkten steht, was ist das Gute, was ist das Böse, was in diesem Vers gemeint ist, kann man, ganz, glaube ich, ganz einfach sagen, so wie es in Römer 2,2 am Anfang dieses Kapitels steht, das Gute ist es, Gottes Willen zu tun. Und im Umkehrschluss, das Böse ist es, Gottes Willen nicht zu tun oder nicht Gottes Willen zu tun. Und wenn wir uns jetzt einfach mal ein paar Beispiele angucken wollen aus den Versen 9 bis 20, Paulus hat geschrieben an die Römer, an die Gemeinde in Rom und hat ihnen Dinge aufgezählt. Also das ganze 12. Kapitel ist sehr, sehr cool und ich möchte euch ermutigen, das durchzulesen. Ich gehe nicht mit euch jeden Vers durch, lese den vor und dann gucken wir es uns an, sondern ich habe euch das einfach rausgeschrieben und will so kurz, ohne viel dazu zu sagen, einfach als Beispiele mit euch durchgehen. Bei den meisten Punkten ist es so, dass Paulus entweder das Gute oder das Böse genannt hat und ich habe das Zweite, so das Kontra dazugefügt. Er fängt in dieser Stelle an, in Vers 9, um uns erstmal zu ermutigen, zu sagen, tut das Gute, tut wahre Liebe, habt wahre Liebe für eure Geschwister, für die Menschen um euch herum und nicht geheuchelte Liebe. Ja, das ist was Wahres sein, was wirklich aus euch herauskommt, nicht nur Taten, sondern Emotionen und Gefühle, die dabei sind. Was ähnlich damit verbunden ist, seid nicht gleichgültig gegenüber anderen, sondern habt geschwisterliche Liebe, habt Herzlichkeit eurem Nächsten gegenüber. Er ermahnt uns nicht, uns vom Bösen überwinden zu lassen, indem wir fehlenden Eifer haben, in Vers 11, sondern wir sollen den Eifer Gottes haben. Wir sollen keinen anderen Mächten dienen, sondern wir sollen dem Herrn allein dienen. Er fordert uns auf, in Vers 12, uns zu freuen und nicht unzufrieden oder sorgenvoll zu sein. Wir sollen in schwierigen Situationen durchhalten, statt aufzugeben. Wir sollen im Gebet anhaltend sein, statt das Gebet schleifen zu lassen. Wir sollen Gläubigen in Not helfen, in Vers 13, statt sie im Stich zu lassen, wenn sie uns brauchen. Und wir sollen gastfreundlich sein. Wir sollen nicht verschlossene Türen haben für andere, sondern unser Heim sollen Städte sein, wo andere auch kommen können und den Segen Gottes, den wir erfahren, dass wir ihn teilen. Wir sollen unsere Feinde, die uns verfolgen, sollen wir segnen, statt sie zu verfluchen. Ja, das ist, was Jesus uns auch direkt gelehrt hat, unsere Feinde zu lieben. Wir sollen uns mit anderen mitfreuen, statt eifersüchtig oder neidisch zu sein. Wir sollen mit den anderen leiden, statt, wie wir vorhin schon gehört haben, gleichgültig zu sein. Und wir sollen Gemeinschaft pflegen, nicht nur mit den Leuten, die wir mögen, die hoch angesehen sind, sondern auch mit den Unbedeutenden, mit denen, wo uns vielleicht schwerfällt, wo wir uns selbst demütigen müssen. Ja, weil das Gegenteil, was uns sonst so leicht überwindet, ist, dass wir überheblich werden, dass wir uns über andere stellen. Wir sollen Böses mit Gutem vergelten, statt mit Bösem. Wir sollen nicht gleich sein mit dieser Welt, sondern wir sollen ein Vorbild sein, was es bedeutet, für Gott und mit Gott zu leben. Wir sollen nicht streitsüchtig sein, wir sollen nicht in Unfrieden mit anderen leben, sondern wir sollen uns bemühen, soweit wir das können, Frieden mit allen Menschen zu haben. Wir sollen uns nicht selbst rächen, sondern sollen auf Gott vertrauen, wenn wir Probleme haben mit anderen Menschen. Und wir sollen unseren Feind segnen, statt ihm Böses zu tun. Das sind einige Beispiele, die Paulus in dieser Stelle nennt, bevor er sagt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Das sind wenige Beispiele dafür und es sind, glaube ich, können Indikatoren sein, ob wir in unserem Leben uns vom Bösen überwinden lassen oder ob wir tatsächlich das Gute tun, das Gott für uns bestimmt hat. Und ich glaube, euch kommen selbst Beispiele aus eurem Alltag. Das ist eine ganz unvollständige Liste. Da geht es viel um Zwischenmenschliches innerhalb der Gemeinde, innerhalb zu Leuten außerhalb der Gemeinde, Leuten, die sogar verfeindet sind mit uns. Aber vielleicht fallen euch andere Sachen ein, wie vielleicht bist du häufig genervt deinen Kindern gegenüber, reagierst unangemessen. Vielleicht pflegst du einen unliebevollen Umgang mit deinem Ehepartner, streitest häufig. Vielleicht hast du Unvergebenheit gegenüber anderen. Vielleicht fällt dir auch immer wieder mal auf, dass du doch deine Bedürfnisse deutlich über die der anderen stellst. Dass deine Mitmenschen eigentlich an zweiter Stelle kommen und du zuerst. Vielleicht ist es Zweifel und Unsicherheit, wo du dich überwinden lässt. Vielleicht sind es Ängste in bestimmten Situationen, obwohl Gott sagt, du sollst dich nicht fürchten. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt so viele unscheinbare Situationen, in denen wir uns doch so leicht hinreißen lassen, Gottes Willen eben nicht zu tun. Ja, wie ich gesagt habe, mir ist das vor 2 bis 3 Wochen so wichtig geworden. Ich bin gefahren und habe diesen Vers und der Heilige Geist hat mir einfach Situationen offenbart in meinem Leben, wo ich mich so, so häufig zum Bösen hinreißen lasse. Ja, Situationen auf meiner Arbeit, wo ich schon morgens genervt zur Arbeit fahre, wo ich sage, ich habe überhaupt keinen Bock, die Leute dort zu sehen, die Patienten dort zu sehen, wo ich dort bin und ich bin teilweise auch in der Notaufnahme und es kommen Leute zu dir, die kommen wegen einem Wespenstich, den sie vorgestern bekommen haben, der jetzt so ein Eurostück groß ist. Und dann fragst du die, ja, was soll ich denn tun? Und dann sagen die zu dir, keine Ahnung, sie sind ja der Arzt. Also das sind so Momente, wo ich, da hasse ich die Leute, ja, muss ich ehrlich zugeben. Da denke ich, bin ich nicht nur noch genervt, dann denke ich mir, okay, du verschwendest gerade einen Haufen Geld, du verschwendest gerade meine Zeit und wegen dir bleibe ich heute Abend länger, weil du, keine Ahnung, was von mir erwartest, was du nicht mal weißt. Zur Situation, ihr merkt das ja schon, ich bin da noch nicht ganz geheilt. Es regt mich immer noch auf. Aber wo Gott mir das vor Augen geführt hat, wie oft ich nicht eben liebevoll, wahre Liebe für meine Mitmenschen habe, wo ich nicht ihre Bedürftigkeit sehe, sondern wo ich mich überheblich fühle, weil ich Dinge weiß, die sie vielleicht nicht wissen und wo ich sage, wie kann man das nicht wissen? Ja, oder Situationen, vielleicht ist es im Krankenhaus extremer als in eurem Job, aber da arbeiten viele Frauen, viele Schwestern, da wird gerne geredet, da wird gerne gelästert und man ist so schnell damit drin. Mir geht es so. Es fängt da an, mit über andere zu reden, dann redet man negativ über andere, dann macht man sich über andere lustig und man ist mit dabei. Und es ist so normal und man merkt es gar nicht mehr. Und so ging es mir. Gott musste mir es wirklich offenbaren, weil das war einfach Alltag, das gehörte dazu, jeder hat es gemacht, jeder beschwert sich über all die Dinge. Und man fühlt sich schon als Außenseiter, wenn man sich nicht beschwert. Und so sind viele Situationen, wo ich in meinem Alltag echt sehen kann, wo ich mich so häufig vom Bösen überwinden lasse, statt eben das Gute zu tun und damit das Böse zu überwinden. Und damit komme ich auch zu unserer Hauptfrage, zu unserer dritten Frage heute Morgen. Wie können wir das Böse überwinden? Und dazu, ich bin ein bisschen zu früh gewesen, möchte ich euch gleich was aus diesem Buch vorlesen. Aber vorher möchte ich noch einen kurzen Punkt sagen. Und zwar, was mir ganz wichtig ist mit diesem Thema heute, dass es dieser Vers dreht sich und es kommt in der Wortwahl, die Paulus gewählt hat, auch heraus, dass es um einen Kampf geht. Ja, wir sollen überwinden. Damit geht es, meint ein Feind, wirklich niederzuringen, zu überwinden. In einer Übersetzung steht, besiege das Böse mit Gutem. Und dieser Kampf, in dem wir stehen, das ist unser natürlicher Mensch gegen den geistlichen Mensch, unser alter Mensch gegen den neuen Mensch. Ja, unser Feind, gegen den wir kämpfen, ist unsere sündige, böse Natur, die in uns selbst ist. Und unsere sündige, unsere menschliche Natur ist bestimmt oder das ist von, als Hauptsache, wonach sie strebt oder was sie motiviert, ist Egoismus, ist Selbstbezogenheit. Und zu dem Thema Egoismus unserer Natur, unserer menschlichen Natur, möchte ich euch eine kurze Geschichte aus diesem Buch hier vorlesen. Kann ich empfehlen. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, einfach weil es anders geschrieben ist als andere Bücher, aber nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert. Und zwar ist es von Johannes Hartl geschrieben. Und er schreibt da immer wieder auch mal von seinen Reisen. Und da ist er jetzt gerade auf Kreta in irgendeinem kleinen Dorf. Und das ist wohl relativ kaputt und sind viele Mahnmäler vom Zweiten Weltkrieg noch. Es wurde danach nicht wirklich aufgebaut. Und man sieht einfach diese Schrecken, die geschehen sind auf dieser Insel. Und er stellt sich die Frage, da steigen wir ein, oder stellt Gott die Frage, wie kann es sein, oder was bringt Menschen dazu, so schreckliche Dinge zu tun, wie die vor allem, oder ja, in dieser Situation im Zweiten Weltkrieg geschehen sind. Über die Unbegreiflichkeit, wie ganz normale Leute in bestimmten Situationen so schreckliche Dinge tun können. Also darüber denkt er nach. Und was Gott darüber denkt, ich grüble noch, als ich an der kleinen Busstation ankomme, die mich am späten Nachmittag wieder zurück auf die andere Seite der Insel und zu Frau und Kindern bringen soll. An der Haltestelle warten schon einige Rucksacktouristen. Auch sie sind hier zu Fuß oder mit dem Schiff angekommen und warten nun auf den Bus in die Stadt. Den letzten Bus des Tages. Ringsum nichts als Einöde. Nur eine einzige Straße führt über das Gebirge in dieses kleine Nest. Immer mehr Wanderer kommen an. Junge Australier mit bunten Rucksäcken, zwei Franzosen. Nette Worte werden getauscht, von wo man komme und wohin man unterwegs sei. Doch wir werden immer mehr. Verstohlene Blicke verraten mir, ich bin nicht der Einzige, der sich die Frage stellt, obwohl noch alle in den Bus passen. Und was, wenn nicht alle reinpassen? Der Strom an Touristen reißt nicht ab. Es werden 60, 70, 80 und nun beginnt das Pokern. An welcher Stelle genau wird der Bus halten und wo werden sich die beiden Türen befinden? Schon beginnen die einen ihre Rucksäcke dezent nach vorne zu schieben, um einen besseren Platz zu ergattern. Die anderen positionieren sich elegant auf der Seite, um gegebenenfalls noch schnell dazwischen springen zu können. 1000 Gedanken schießen mir durch den Kopf. Was geschieht, wenn ich keinen Platz mehr im Bus bekomme? Ich habe kein Telefon. Jutta und die Kinder werden sich Sorgen machen. Ich habe kaum Geld. Wo soll ich übernachten? Sollte ich nicht auch versuchen, mir einen besseren Platz zu sichern? Mittlerweile beginnen einige Spätgekommene ganz ungeniert, sich nach vorne zu drängen. Keiner will seinen Flug verpassen, seine Nacht im Freien verbringen oder auch nur umplanen müssen. Ich auch nicht. Alles in mir schreit. Und obwohl ich innerlich dagegen rebelliere, spüre ich, es wäre nicht richtig, mich vorzudrängen. Es wäre nicht richtig, in dieser Situation nicht auf Gott zu vertrauen. Es wäre richtig, den letzten Platz einzunehmen und einfach still zu beten. Der Bus fährt ein. Es ist nur einer. Ein Schieben, Stoßen, Rennen und Drücken beginnt unter den Wartenden. Die eben noch so netten, zivilisierten Menschen werden zu richtigen Raufbolden. Der Bus hält etwa 10 Meter weiter rechts. Die Menge packt ihre 7 Sachen und rennt los. Der eine überholt den anderen, schiebt sich nach vorne, rudert mit den Armen und ich bleibe stehen. innerlich voller Sorgen, aber auch voller Gewissheit, dass ich bei diesem Geringen nicht mitmachen darf. Der Bus kommt zum Stehen. Doch plötzlich das Unerwartete. Die Türen öffnen sich nicht, sondern der Fahrer legt den Rückwärtsgang ein. Der Bus wendet, fährt zurück und öffnet sich genau vor meinen Füßen. Die Menge hastet panisch zurück, während ich ruhig einsteige und freie Platzwahl habe. Ich blicke mich in dem leeren Bus um. Ich staune. Freilich geht die Geschichte ohnehin gut aus, denn schon bald kommt ein zweiter Bus und alle können einsteigen. Auf der kurvenreichen Fahrt zurück durch das karste Bergland knüpfe ich an die Gedanken vom Hafen an. Was ist alles im Menschen und wie geht Gott damit um? Diese kleine Geschichte in Kreta hat mich viel gelehrt. Sie hat mich die Sache mit den Zwiebelschalen gelehrt. Eine Zwiebel besteht ja aus vielen Schichten und diese können ganz unterschiedlich aussehen. Auch der Mensch besteht aus vielen Schichten. Außen kann alles ganz schön erscheinen, doch auf einer tieferen Ebene kann sich Fäulnis verbergen. Tatsächlich hat jeder von uns ein Problem mit dieser Fäulnis. Unter der äußeren Fassade von Zivilisation und Freundlichkeit verbirgt sich bei jedem von uns der blanke Egoismus. Der Egoismus, der sagt, dräng dich vor. Der Egoismus, der sagt, soll doch der andere zurückbleiben. Diese böse Grundhaltung freilich tritt nicht so schnell zutage. Es sind nur extreme Situationen, in denen sie sichtbar wird. Situationen von Panik, Angst und Leid sind wie das Häuten der Zwiebel. Die tieferen Schichten kommen zum Vorschein. Authentisches geistliches Leben bedeutet nicht, die wahren Probleme zu kaschieren. Gott in seiner Güte erlaubt vielmehr, dass wir immer tiefer erkennen, dass das Problem nicht die anderen sind. In uns selbst sind Neid, Ehrsucht, Bitterkeit, Gier und so weiter. Und es ist eine ganz witzige, ganz lustige Geschichte. Aber worum es mir geht, ist eben dieser Egoismus, den ihr hier eigentlich so cool beschreibt in dieser kleinen Geschichte. Und ich glaube, jeder kann sich da irgendwie reinversetzen. Man wartet auf den Bus und denkt so, nein, ich will nicht stehen, ich muss eine halbe Stunde fahren. Soll doch die 80-jährige Omi vielleicht nicht, aber irgendjemand anderes stehen. Und dieser Egoismus, der so in uns drin ist, der so ganz natürlich in unserem Wesen irgendwie verankert ist, der führt so von innen heraus, dass sich dieses Böse immer in uns festsetzen kann. Also dieser Egoismus, der in jedem von uns ist, ein Stück weit, ist die Wurzel, könnte man sagen, für das Böse, das sich unserer immer wieder bemächtigt. Jetzt ist mir noch wichtig zu sagen, dieser Vers, den ich euch vorhin vorgelesen habe, einfach das der Vollständigkeit halber noch, dabei geht es nicht um unsere Errettung. Es ist kein Vers, der sagt, du darfst dich nicht vom Bösen überwinden lassen, sonst gehst du verloren. Sondern dieser Vers fängt, oder dieser Kampf, in den wir eintreten, beginnt in dem Moment, wo wir uns bekehren. Ab dem Zeitpunkt, wo du, wo ich, wo wir Jesu Gnade angenommen haben und ihn zum Herrn unseres Lebens machen, da beginnt dieser Kampf. Ab da wird es entscheidend. Also das ist was, was uns betrifft, nicht was diejenigen betrifft, die, sage ich mal, noch nicht Jesus als ihren Herrn angenommen haben, sondern jeden von uns, der hier heute sitzt, der ihn schon als seinen Herrn hat. Gerade für ihn ist dieser Vers gedacht. Ab dem Zeitpunkt, wo der Heilige Geist in dein Leben kommt, beginnt nämlich der Kampf deiner alten sündigen Natur gegen deine neue, vom Heiligen Geist geführte Kreatur. Und ich weiß nicht, ob du dich in dem einen oder anderen Beispiel von vorhin, aus der Liste von Paulus, aus den Dingen, die ich euch genannt habe, oder aus meinem Leben, ob ihr euch da wiederfindet. Und ich glaube, so wie es bei mir auch war, es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu merken, wo wir vom Bösen überwunden werden. Ja, vielleicht hat sich das auch so langsam eingeschlichen und das ist so ganz normal geworden. Alle um dich rum handeln genauso auf der Arbeit. Das ist doch gar kein Problem, da kann ich doch mitmachen. Das merkt ja eh keiner. Aber ich glaube, die große Gefahr ist, dass wir selbst dieses Böse, das wir eigentlich überwinden sollen durch Gute, dass wir das nicht mehr erkennen, dass wir das nicht mehr wahrnehmen, dass wir gar nicht mehr dagegen ankämpfen. Und wie man so schön sprichwörtlich sagt, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Wenn wir das nicht erkennen, kämpfen wir nicht dagegen und dann haben wir diesen Kampf schon verloren. Es geht nicht darum, nochmal zu sagen, diesen Kampf zu gewinnen, um vor Gott gerecht zu sein, sondern wir sind durch Jesu Tod gerecht und wir sind aufgefordert, weil wir gerecht sind, so zu leben. Die Bibel warnt uns auch davor, den Maßstäben dieser Welt, was normal ist für diese Welt, uns danach zu richten. Auch in unserem Kapitel hier in Römer 12,2 lesen wir, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Ja, da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Habe ich zweimal geklickt. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wir sind zwar in dieser Welt, wir leben alle in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt, wie wir es in Johannes 17, Vers 11 lesen. Und wie kommt es, dass wir zwar hier leben, aber dass wir eigentlich nicht mehr von hier sind? Und da müssen wir sprichwörtlich bei Adam und Eva anfangen. Da müssen wir ganz vorne anfangen bei der Schöpfung. Gott hat diese Welt geschaffen, er hat den Menschen hineingesetzt, er sagt, es war gut, es war alles sehr gut. Der Mensch hat in liebevoller Gemeinschaft mit Gott im Garten Eden gelebt. Und dann hat sich die Menschheit repräsentiert durch Adam und Eva Gott widersetzt. Ihr kennt die Geschichte mit dem Baum und der Frucht und was man den ganzen Sündenfall dann nennt. Und wo wir das erste Mal die Sündhaftigkeit der menschlichen Natur gesehen haben. Wo wir das erste Mal das eigentlich Böse, dieses nicht Gottes Willen tun, sondern sich Gottes Willen widersetzen, lesen können in der Menschheitsgeschichte. Und die Konsequenz ist, der Mensch wird aus der Gemeinschaft mit Gott verbannt. Die Sünde, die Schuld, die der Mensch auf sich geladen hat, führt zu seinem Tod. Zu seinem körperlichen Tod in erster Linie und aber auch viel wichtiger zu seinem geistlichen Tod. Das heißt, wir sehen, die menschliche Natur an sich ist schlecht. Ja, dieser Egoismus, von dem wir gehört haben, dieses Beispiel an der Bushaltestelle, in dem wir uns, denke ich, alle irgendwo wiederfinden können. Wenn wir uns kleine Kinder anschauen, die extrem egoistisch sind, ja, da finden wir das noch süß und irgendwie toll und es ist ja auch wichtig, dass die egoistisch sind, aber da ist es schon, das ist schon in sich hineingelegt, das ist von Anfang an. Wenn es nicht läuft, wie sie wollen, dann werden sie trotzig und schreien und schreien und schreien und hören gar nicht mehr auf zu schreien, bis das passiert, was sie wollen. Oder schreien halt so lange, bis sie ermüdet einschlafen. Zumindest ist es dann bei uns irgendwann manchmal so. Aber wir sehen das in so vielen Situationen. Wir sehen es bei kleinen Kindern, wir sehen das an der Bushaltestelle. Ich glaube, jeder von euch sieht es in seinem Leben. Wenn er ganz ehrlich drauf guckt, dann wissen wir, ich von mir selbst aus meiner Natur, ich bin nicht gut. Ich bin schlecht, ich bin sündhaft, ich bin böse. Und dadurch bin ich getrennt von Gott. Das ist total deprimierend, das ist total nicht mutmachend. Aber das Coole ist, dass an diesem Punkt das Evangelium ins Spiel kommt, dass die gute Nachricht, die gute Botschaft Gottes ins Spiel kommt. Und Paulus hat es in zwei Sätzen im 1. Korinther cool zusammengefasst. Er hat geschrieben, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Das ist das Evangelium, ganz kurz und knapp. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wurde begraben und 3 Tage später ist er auferstanden. Wenn wir das ein bisschen ausführlicher machen wollen, können wir sagen, Gott selbst in der Person Jesus Christus ist Mensch geworden. Er starb für die Sündhaftigkeit und Schlechtigkeit der ganzen Menschheit. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er diesen Weg geschaffen, dass die Menschen wieder Gemeinschaft mit Gott haben können. Ja, die Schuld, unsere Schuld, wurde von Jesus am Kreuz bezahlt. Und noch mehr, er hat gesagt, jeder, der an ihn glaubt, der wird sein Kind werden und wird in Ewigkeit leben. Durch Jesu Tod ist es Gottes Feinden, ist es uns, die wir Gottes Feinde waren, möglich geworden, seine Kinder zu werden. Ja, die Bibel sagt, wir sind von Neuem geboren. Wir gehören als Christ nicht mehr zu dieser Welt, auf der wir leben, sondern wir gehören zu Jesus Christus, weil er für uns bezahlt hat. Weil wir sein Kind geworden sind. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern Sklaven der Gerechtigkeit, nennt es die Bibel an einer anderen Stelle. Und das ist der entscheidende Punkt, warum es diese Bibelstelle überhaupt gibt. Weil erst dadurch, dass wir Kinder Gottes geworden sind, können wir überhaupt das Böse in unserem Leben überwinden. Vorher war das nicht möglich. Wenn du Jesus Christus nicht nachfolgst, wenn er nicht dein Herr ist, wenn er seinen Geist nicht in dich hineingegeben hat, dann ist es unmöglich für dich, das Böse in deinem Leben zu überwinden und Gutes zu tun. Das klingt jetzt extrem radikal, aber wir kommen gleich noch darauf, warum das so ist. Aber das Coole ist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du an ihn glaubst, wenn er seinen Geist in dich hineingegeben hat, dann ist dir verheißen, dass der Heilige Geist die Frucht seines Geistes in dir wachsen lässt. Die Liebe ist Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Ja, und das sind alles Dinge, die genau dahin führen, was wir auf der Liste gesehen haben, zu der rechten Seite, zu dem Guten. Wenn das in uns wächst, dann bringt es das Gute automatisch aus unserem Leben hervor, weil das echte Frucht ist, die aus uns herauskommt. Und das ist eben der Unterschied zu dem, warum ich sage, es ist nicht möglich für jemanden, der nicht den Heiligen Geist hat. Weil es in unserer Stelle hier nicht um sogenanntes Self-Improvement geht. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst verbessern, dass wir uns zu besseren Menschen machen. Es geht nicht darum, primär unser Verhalten zu verändern. Es geht nicht darum, dass wir gute, liebe Christen sind, dass wir nett sind, sondern es geht um eine innere Veränderung. Es geht um eine Veränderung unseres Denkens. Und das lesen wir auch hier, ist alles in Römer 12 drin heute Morgen, das ist so genial, steht in Römer 12, 2, wenn wir weiterlesen, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Um Gottes Willen zu tun, um das Gute tun zu können und gegen das Böse zu kämpfen, da müssen wir unser Denken verändern lassen. Unsere Maßstäbe dürfen nicht die der Welt um uns herum sein, sondern sie müssen Gottes Maßstäbe sein. Und wenn wir uns erneuern lassen und unsere Maßstäbe sich verändern, unser Denken sich verändert und wir erkennen, dass Sünde in unserem Leben ist, dass wir uns so häufig vom Bösen überwinden lassen, dann müssen wir Buße darüber tun. Dann müssen wir uns selbst erstmal unsere Schuld eingestehen und anerkennen und müssen Gott um Vergebung bitten. Und dann müssen wir uns von unserem schlechten Tun abwenden und müssen umkehren und dann das, statt dem Bösen eben das Gute tun. Das ist, was Buße meint, diese Umkehr von dem, was wir bisher getan haben, hin, also Gottes Willen nicht zu tun, hin zu Gottes Willen zu tun. Und ich glaube, dass es gar kein so seltenes Problem auch unter Christen ist, wenn wir uns bekehrt haben, dass wir dann erstmal unser Verhalten verändern. Wir gehen sonntags in den Gottesdienst, wir gehen in die Hausgruppe statt zum Fußballtraining, wir lesen die Bibel, wir sind freundlich zu den Arbeitskollegen, zu den Nachbarn, wir laden die ein, wir geben unseren Zehnten und so weiter und so weiter. Und das ist gut, wenn das von der Veränderung von innen heraus passiert. Es ist nichts Schlechtes an diesen Sachen. Aber wenn wir nur unser Verhalten verändern, wenn nur das Äußerliche ist, wenn wir vielleicht sogar versuchen, durch die äußerliche Veränderung unseres Verhaltens Gott zu gefallen und unsere Rettung irgendwie noch zu verdienen, dann wird das alles nur oberflächlich bleiben, weil das aus eigener Kraft heraus ist. Und das werden wir nicht schaffen. Das verändert unsere Oberfläche, das sieht eine Zeit lang gut aus, aber sobald so ein bisschen Stress kommt, eine herausfordernde Situation, dann bricht doch unser wahres Ich irgendwie wieder raus. Unser tatsächliches Verhalten, wenn wir nicht innerlich verändert sind. Und deshalb ist diese innerliche Veränderung so wichtig. Ja, wir können alle uns, so wie er es gesagt hat, alle ganz gut zivilisiert, wir sitzen hier ganz brav, keiner redet mit dem anderen und so, während ich rede, das ist schon mal positiv, aber das ist das äußerliche Verhalten. Aber wer sind wir wirklich, ja, wenn wir in Stresssituationen sind? Wenn deine Kinder nicht aufhören zu schreien, wenn du einen Streit hast, wenn du dich belogen, betrogen oder sonst was fühlst, wie reagierst du dann, wenn du dich benachteiligt fühlst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst? Dann kommt eigentlich dein wahres Ich zum Vorschein und dann sieht man auch oder siehst du selbst, ob du innerlich verändert bist oder ob du nur dein Verhalten so für die Öffentlichkeit rausgeputzt hast. Und diese innerliche Veränderung, die können wir, wie gesagt, eben nicht selbst erreichen. Deshalb ist es unmöglich für einen, der nicht an Jesus glaubt, Gutes zu tun. Also er kann vordergründig Gutes tun, aber eben nicht das Gute, was wir hier in unserer Stelle meinen. Weil unser Inneres zu verändern, ist nur möglich durch Gottes Geist. Ja, nur Gott kann unser Denken, kann unser Wollen, kann unser Handeln verändern. Und was wir beitragen dazu ist, ihn darum zu bitten. Ihn zu bitten, jeden Tag neu zu ihm zu kommen und sagen, Vater, ich weiß, von mir heraus kann ich es nicht schaffen, aber ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe und veränder du mich durch deinen Geist. Lass deine Frucht in mir wachsen. Ja, mittlerweile ist es so, wenn ich zur Arbeit fahre, jetzt nachdem erst die Zeit lang dieser Ohrwurm in meinem Kopf war, jetzt ist es so, jeden Morgen nehme ich mir vor, ich sitze auf dem Fahrrad und ich bitte Gott, ich weiß, es wird hart und ich werde wahrscheinlich heute auch wieder scheitern, aber hilf mir in deiner Gnade, dieses Böse zu überwinden, das ich so zahlreich in meinem Leben sehe. Und hilf mir, das Gute zu tun und hilf mir, Licht zu sein, Vorbild zu sein für die Leute, die dort sind. Hilf mir, mit deiner Liebe zu lieben. Ja, weil wenn ich das aus meiner Sache versuche zu machen, dann geht es mir genauso, wie Paulus das gesagt hat. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Ja, da bin ich genauso wie Paulus in diesem Punkt. Und ich glaube, wahrscheinlich geht es den meisten von euch nicht anders. Und es gibt eben nur einen einzigen Weg, wie wir aus dieser Misere rauskommen können. Und das ist derjenige, der selbst über sich sagt, dass er der Weg ist. Jesus, der sagt, ich bin der Weg. Er ist derjenige, der unser Wollen, der unser Tun verändert und es in uns vorbringt. Und wir sind voll und ganz auf ihn angewiesen. Wie gesagt, wir können das selbst nicht, wir können es nicht schaffen. Ja, das Coole ist, Gott möchte das in uns bewirken. Gott will das tun und er tut es auch jeden Tag. Und manchmal sind wir vielleicht frustriert, weil wir das nicht sehen. Aber wenn wir dann mal über eine längere Zeit zurückgucken, dann sehen wir schon, wie unser Inneres verändert worden ist, wenn wir ihm wirklich nachfolgen und wenn wir ihn darum bitten. Zum Abschluss nochmal kurz zusammenfassend, wie überwinde ich Böses mit Gutem? Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, wir müssen es erstmal erkennen. Wir müssen Gottes Maßstäbe kennen, um zu erkennen, wo ist Böses in meinem Leben? Wir dürfen eben nicht die Maßstäbe der Welt haben, sondern wir müssen unser Denken erneuern lassen. Um das überhaupt machen zu können, ist die Grundvoraussetzung, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist. Weil ohne das würdest du es nie erkennen. Der nächste Schritt ist, Buße zu tun, Gott um Vergebung zu bitten und umzukehren von den schlechten Wegen. Drittens, ihn zu bitten, im Gebet dir zu helfen, weil du es ohne ihn nicht schaffen wirst. Und viertens, das fließt dann schon wieder in den ersten Punkt rein, wir müssen sein Wort kennen, um seine Maßstäbe zu kennen. Wir müssen sein Wort lesen. Ich will euch auch ermutigen, das morgens zu tun. Füllt euch schon mit dem, wenn ihr den Tag startet, was ihr tun wollt, mit dem Guten, nicht mit dem Schlechten. Sondern füllt euch mit seinem Wort, mit der Wahrheit, damit ihr das habt über den Tag hinaus. Und was ich euch ans Herz legen möchte zum Abschluss, all diese Punkte sind vereint in Minigruppe. Das ist sehr cool. Mir ging es auch so, dass ich so ein bisschen so einen Teil von dieser Erleuchtung hatte, einfach in meiner Minigruppe, als ich das Johannes dann einfach erzählt habe und bekannt habe. Weil wir eben diesen Punkt haben, wir denken mal über unser Leben nach in der Minigruppe, wir reflektieren selbst, wir geben Rechenschaft über die Dinge, die wir erkennen und wir beten gemeinsam für diese Dinge, wo wir immer wieder in Sünde fallen oder wo wir uns vom Bösen überwinden lassen. Und wir lesen gemeinsam Gottes Wort, um uns daran einfach gegenseitig auch zu prüfen. Also auch da die herzliche Einladung, sucht euch, wenn ihr in einer Hausgruppe seid, sucht euch da Minigruppen innerhalb der Hausgruppe, außerhalb der Hausgruppe, irgendjemand, den ihr sonst kennt. Wenn ihr nicht wisst, was eine Minigruppe ist, kommt gerne auf einen Hausgruppenleiter, auf mich, auf sonst irgendjemand, der es kennt, zu. Das ist wirklich eine geniale Sache. Aber ich möchte euch jetzt aufrufen, nicht zu sagen, gut, ich suche mir eine Minigruppe und dann fange ich damit an, sondern wir werden gleich ein Lied haben, nochmal eine Zeit, wo einfach ein Instrumentalstück kommt. Nehmt diese Zeit, reflektiert selbst, tut Buße, bittet Gott wirklich dieses Gute in euch zu bewirken, beziehungsweise das, was er eigentlich schon vorbereitet hat, wie sein Wort sagt, in euch zum Vorschein zu bringen. Geht zu jemandem, betet, tut Buße, macht diese Punkte wirklich. Wenn du sagst, Jesus ist nicht mein Herr, ich kenne ihn gar nicht, das ist alles neu für mich, ich sitze heute Morgen, ich habe das habe diese gute Botschaft, die klingt für mich noch gar nicht so gut vielleicht im Moment, habe ich zum ersten Mal gehört. Aber wenn du merkst, es macht was in deinem Herzen, es bewegt dich irgendwie und du möchtest mehr wissen, komm auch du auf jemanden zu. Wir werden Leute am Rand stehen haben, wir haben so Gebetsschälchen. Du musst nicht unbedingt zum Beten, du kannst auch zum Reden hingehen. Aber wenn du wirklich auch sagen möchtest, ich möchte frei werden davon, immer nur das Schlechte zu tun. Ich sehe das in meinem Leben selbst und ich möchte fähig sein, Gutes zu tun, möchte ich dich einladen. Der einzige Weg dorthin ist, Jesus Christus als deinen Herrn, als deinen Erlöser und größten Schatz anzunehmen und ihm nachzufolgen, seinen Geist zu empfangen und von ihm verändert zu werden. Bevor ich gleich bete und ihr dann auch beten dürft, möchte ich auch eine Ermutigung euch mitgeben. Und zwar in Johannes 17, Vers 15, betet Jesus zum Vater und er betet, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und ich finde es so ermutigend, wenn wir wissen, unser Herr, unser Gott ist derjenige, der für uns einsteht, der für uns bittet, der seinen Vater bittet, ich weiß, sie sind in dieser Welt und sie gehören da nicht mehr hin, aber nimm sie nicht da raus, sondern hilf ihnen in dieser Welt vor dem Bösen bewahrt zu bleiben. Bewahre du sie vor dem Bösen. Und ich finde es genial zu wissen, dass wir so ein Fürbitter für uns haben. Und wir dürfen. Für mich stellt sich die Frage, was kann noch schief gehen? Wenn Jesus für mich betet, dass ich vor dem Bösen bewahrt werde, dann kann ich zuversichtlich sein, dass der da kommt, an dem alles Böse von mir sozusagen wegbleibt und das Gute aus mir hervorkommt.